Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenznavigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! Ich wusste nicht, was ich bin, bis ich die richtigen Worte hatte. Ja, das ist unser heutiges Motto und es geht um die Macht von Begriffen und die Sprache zur Selbstfindung. Denn es gibt halt verschiedene ADHS- und Autismus-Phänomene, deren Begriffe mir total geholfen haben, mein eigenes Erleben ja einfach fassbar zu machen und ja mir dann auch so eine innere Ruhe zu geben, dass ich mir dachte, okay, ich habe jetzt ein Wort, ich kann das auch irgendwie beschreiben oder ich kann das anderen erklären, was mir zum Beispiel halt auch so Leidensdruck und so weiter auslöst oder etwas, was mir einfach schon mein ganzes Leben lang passiert ist und ich immer dachte so, was ist denn jetzt hier gerade passiert? So, ich verstehe das alles nicht, das verwirrt mich. Und diese Begriffe waren halt einfach unglaublich gut auch so in meiner Selbstfindung und die möchte ich heute mit euch teilen. Wie gesagt, es ist hier und heute, also diese 10 Begriffe sind auf ADHS und Autismus spezialisiert. Das heißt, die haben grundsätzlich ja nichts erstmal mit Hochbegabung oder Hochsensibilität zu tun. Und vor allem, wenn ihr irgendjemanden habt, der sich als hochsensibel identifiziert, zeigt der Person gerne diese Folge, ob sie sich mit diesen Begriffen in irgendeiner Weise identifizieren kann oder vielleicht halt auch schon diese Lebenserfahrung gemacht hat. Denn, wie gesagt, das sind keine hochsensiblen Phänomene, sondern nur Richtung ADHS oder Autismus. Und vielleicht kann es der Person auf der Reise zu ihrer richtigen Neurodivergenz perfekt weiterhelfen. Starten wir mit der Ablehnungs- und Kritikdysphorie. Wie gesagt, im Englischen Rejection Sensitive Dysphoria. Und das ist ein Begriff, der wurde von dem ADHS-Experten Dr. William Dodson geprägt. Und der meinte, ja, dass er in seiner Praxis sehr, sehr viele ADHS-Neurodivergente hatte, die davon berichtet haben, wie schlimm eigentlich Kritik und Ablehnung für die ist. Und deswegen hat er da diese Dysphorie oder diesen speziellen Begriff geprägt und hat dann auch mal so Hochrechnungen angestellt und meinte, Kinder mit ADHS-Gehirn bekommen bis zum Alter von 10 Jahren 20.000 mehr negative Feedback-Nachrichten oder korrigierende Aussagen von Eltern, Lehrkräften etc., dem Umfeld, als neurotypische gleichaltrige Kinder. Und das ist halt krass. Und da sieht man ja auch, und das ist ja auch einfach eine logische Konsequenz, das ist ja so offensichtlich, dass wenn schon ein Kind ständig Kritik bekommt und ständig Ablehnung, was ich ja auch schon in den letzten Folgen immer gesagt habe, du bist zu laut, du bist zu anstrengend, wieso heulst du so viel, kannst du dich nicht mal zusammenreißen, musst du schon wieder weinen. Ja, also ich habe ja auch immer sehr, sehr viel geweint als Kind. Dann hat das einfach einen entsprechend sehr, sehr stark negativen Einfluss auf das Selbstwertgefühl. Und dann ist das doch gar kein Wunder, dass man dann als Jugendliche oder Erwachsene eine Angststörung oder vielleicht auch eine Sozialphobie oder wie gesagt dann Depressionen und Schlimmeres entwickelt. Und daraus entwickelt sich ja halt dann unsere Kompensationsstrategie, dieses People-Pleasing aus dieser Fawn-Reaktion und unser Masking. Also diese Maskierung. Gehe ich nachher auch noch mal ganz kurz drauf ein. Und wie hilft uns jetzt denn dieser Begriff, damit umzugehen? Also, wenn man ein Wort einfach dafür hat, ihr kennt vielleicht den Spruch so, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, ist das einfach schon sehr, sehr viel wert. Wenn ich weiß, oh, da wird halt, wie man das heutzutage auch sagt, getriggert, da wird meine AKD, wie ich es nenne, oder RSD im Englischen getriggert oder gereizt, dann kann ich daran besser arbeiten. Ich hatte ja auch schon in den letzten Folgen mal so gesagt, es gibt ja ganz, ganz viele Muster oder so Erfahrungen von so ganz, ganz kleinen Traumatisierungen, die wir einfach in einer unregelmäßigen Intensität erleben. Und dadurch können wir, wenn sowas wieder passiert, einfach nicht eins zu eins zuordnen. Es gibt ja diesen Begriff PTBS. Oder das ist ja auch eine psychiatrische Krankheit und auch Diagnose. Das ist die posttraumatische Belastungsstörung. Wir wissen jetzt oder in den letzten Jahren wurde entdeckt, dass es auch eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung gibt. Und die entwickelt sich, wenn einfach kleine traumatische Erfahrungen über einen langen Zeitraum entstanden sind. Und das kann zum Beispiel durch Kindheit, also in der Kindheit, in der Jugend, kann aber auch im Erwachsenenalter in zum Beispiel Beziehung oder aber auch am Arbeitsplatz entstehen. und zu wissen, dass es die AKD und dieses Phänomen gibt, dass wir einfach ja in unserer Kindheit und Jugend und so weiter sehr oft beschämt und kritisiert wurden und dass das sozusagen eine ja wie komplexe posttraumatische Belastungsstörung dann für uns im Erwachsenenalter sein kann, gibt uns die Macht von Selbstwirksamkeit. Das heißt, wenn wir wissen, okay, ich habe jetzt ein bestimmtes Thema, nehmen wir mal, bei mir ist es ganz oft so gewesen, dass mich Leute für dumm gehalten haben. Und das hat mich ja auch immer sehr stark verwirrt, weil es gab ja dann auf der anderen Seite ganz oft Leute, die gesagt haben, ja, Kathi, die anderen verstehen dich nicht oder du schüchterst die ein und so weiter, du bist zu schlau für die. Und das war in extremer Diskrepanz zueinander und deswegen habe ich das nie verstanden. Aber für mich ist es einfach früher sehr, sehr schlimm gewesen, gesagt bekommen zu haben, dass ich dumm bin oder dass sich halt Leute über mich lustig machen. Da ging es dann aber halt eher um meine autistischen Verhaltensweisen, wenn ich einfach soziale Regeln nicht verstanden habe oder wenn irgendwas in der sozialen Gruppe passiert ist, was ich halt einfach nicht sofort gerafft habe. Und das haben die meisten Leute dann halt auf meinen Intellekt bezogen. Oder dass ich halt natürlich auch schulisch gesehen aufgrund meiner ADHS-Symptomatik manchmal abgelenkt war oder dass ich halt Probleme mit meinem Gedächtnis hatte und so. Und dass mich das einfach so reingeritten hatte, dass ich einfach dann nicht Einsen oder so schreiben konnte, obwohl ich das Potenzial bestimmt gehabt hätte. Und wenn ihr sowas halt merkt, so, oh, ich fühle mich jetzt hier kritisiert, beschämt, was auch immer, dann kann man daran arbeiten, entweder mit kognitiver Verhaltenstherapie oder halt ne, mit so Mindset-Arbeit, vielleicht halt auch in gewisser Weise irgendwie mit Traumatherapie. Da müsst ihr mal schauen, ob ihr da entsprechend Fachpersonal findet, die sich aber halt auch auf ADHS und oder Autismus spezialisiert haben, weil eine Therapie bei uns muss halt auch immer neuroaffirmativ sein. Das heißt, das Fachpersonal muss auch unsere Lebensrealität anerkennen und nicht sagen so, ja, das bilden sie sich alles ein. Weil auch wiederum das kann uns traumatisieren. Ne? Also ganz, ganz wichtig hier, behaltet euch das auch im Hinterkopf. Als zweites haben wir die Alexithymie. Das ist die Gefühlsblindheit. Das ist auch nichts Pathologisches. Das heißt, es ist nirgendwo irgendwie in den diagnostischen Manualen oder gilt als psychische Erkrankung oder irgendwie Störung, sondern es ist halt einfach bloß ein Persönlichkeitsmerkmal, bei dem eigene oder fremde Emotionen schwer erkennbar, benennbar oder beschreibbar sind. Und häufig ist das halt auch bei Autismus zu finden. Und das hat so ein bisschen so diesen Ursprung des Mythos von diesem fehlenden Einfühlungsvermögen bzw. Empathie. Denn es wurde jetzt in den letzten Jahren herausgefunden, dass autistische Menschen, die nicht diese Alexithymie, also diese Gefühlsblindheit haben, auch gar keine Problematik mit Empathie oder dieser reziproken Empathie auch zu neurotypischen Menschen haben. Erstmal, was sind denn so die Folgen von dieser Gefühlsblindheit? Das sind erhöhte Stressbelastung, schwierige soziale Interaktionen, also wie ich schon meinte, wie gesagt, autistische Menschen, die aber eher diese Alexithymie haben, haben natürlich auch Problematiken, so andere Leute zu verstehen. Und dann haben wir halt ein höheres Risiko für Angst oder Angststörung, Depression und andere psychische Probleme. Aber das Positive ist ja, in dem Fall, mit Übung können neurodivergente Menschen lernen, Emotionen besser zu verstehen und diese zu kommunizieren. Da könnte man jetzt halt aber auch sagen, so, das ist vielleicht auch in gewisser Weise anerzogen, beziehungsweise halt so sozialisiert, weil wenn wir da auch wieder auf unsere Kultur und Sozialisierung schauen, da gab es auch schon Studien, dass beispielsweise so in unserer Kultur und in westlichen Kulturen werden ja Männern ja Emotionen aberzogen. Also schon Jungs, ja, da wird ja dann früh schon gesagt, so, wein nicht oder nur Mädchen weinen und so weiter. Und Jungs und dann halt Männer werden sozusagen so erzogen, dass sie nicht über ihre Gefühle sprechen dürfen, die nicht kommunizieren sollen und immer halt so, ne, der harte Typ sind. Das ist aber, wie gesagt, sehr, sehr schlecht für die mentale Gesundheit. Und wenn man nämlich nicht weiß, was in einem vorgeht und wie man das dann auch kommunizieren kann, wie zum Beispiel, ich bin wütend und traurig oder enttäuscht oder so, dann verliert man, wie gesagt, so den Zugang zu sich selbst und das kann dann sehr, sehr schädlich für auch zwischenmenschliche Beziehungen halt sein. Also sei es jetzt vor allem so in Freundschaften, aber natürlich halt auch in der Partnerschaft. Was ich auch jetzt auch immer mal öfters erlebe, ist, wenn jetzt so Content-Creator Videos dazu machen, ja, könnt ihr eigentlich eure eigenen Gefühle spüren? Und ja, bei mir ist das nämlich nicht so. Und dann habe ich ja schon gesehen, so, ja, das ist bestimmt irgendwas mit Hochsensibilität. Denn ich muss dann die Gefühle analysieren. Und ich denke mir so, nee. Also entweder, natürlich hat es halt irgendwo diesen Einfluss von unserer Sozialisierung, dass wir noch nicht in unserer Kultur umfassend so weit sind, dass viel über Emotionen und so weiter gesprochen wird. Aber wenn man das nicht weiß, beziehungsweise wenn man da so eine Problematik hat, zu erkennen, dies und jenes ist passiert, das macht etwas mit mir, Wie gesagt, ich bin traurig, enttäuscht, wütend, was auch immer. Sondern ich muss das halt erstmal analysieren. So, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich auch mit mir passiert? Und vor allem dieses innere Gefühl. Weil zum Beispiel bei Autismus ist es ja so, wir haben nicht nur die Hypersensibilität, ja, also dass wir sehr sensibel auf äußere Reize sind, sondern auch die Hyposensitivität. Also dieses, Untersensitivität. Und das habe ich beispielsweise so bei innerlichen Reizen. Aber das ist auch phasenweise, dass sich das total abwechselt. Also wie gesagt, manchmal kriege ich ganz lange nicht mit, wenn ich hungrig bin. Also auch dann vielleicht schon unterzuckert, ob ich Durst habe und so weiter. Oder wie gesagt, ob ich pinkeln gehen muss. Und wenn man das nicht merkt, dann kann das ja schon zu großen Problematiken im Alltag führen. Ja, also besonders ist ja das bei mir, wenn ich im Hyperfokus arbeite und wenn ich niemanden um mich rum habe, der oder die mich irgendwie daran erinnert, zu essen, zu trinken, auf Toilette zu gehen, dann sitze ich da halt auch einfach mal so 6, 7, 8 Stunden nur an meinem Rechner und arbeite halt vor mich hin. Und das ist manchmal ein bisschen blöd im Homeoffice, ne? Aber mal zurück zum Thema Gefühle fühlen, denn das ist auch so ein Vorteil, sage ich jetzt mal, auch an TikTok. Es wurde ja da sehr, sehr viel Wissen verbreitet in den letzten Jahren und zum Beispiel halt auch aus Therapies. Und viele hatten diese Herausforderung, wenn in der Therapie gesagt wird, ja, sie müssen ihre Gefühle fühlen, ja, dann haben wir aber keine Anleitung bekommen. Und vor allem halt für Neurodivergente und besonders für autistische Menschen, die ja alles sachlich aufnehmen, beziehungsweise wortwörtlich, und dann bekommt man keine Anleitung. Ja, wie soll man denn Gefühle fühlen? So, ja, du musst einfach da sitzen und die fühlen. Ja, aber how? Und da kann ich euch auch eine kleine Anleitung geben. Ja, es ist halt wirklich ein körperliches Gefühl. Das kann sein, das ist ein Drücken oder ein Stechen in der Brust. Das kann halt irgendwie sich als Übelkeit im Magen manifestieren. Das kann sein, dass es wie ein Kribbeln in den Händen ist oder sonst irgendwo am Körper. Vielleicht auch, dass die Ohren heiß werden oder dass die Kopfhaut juckt oder kribbelt oder so. Oder dass sonst irgendwelche anderen physiologischen Vorkommnisse so im Körper halt sind. Also eine ganz komische, unangenehme Empfindung. Und das sind dann oft, also wenn das natürlich zur Situation passt, sind das die Gefühle in irgendeiner Weise. Wie gesagt, Wut, Angst, Scham, was auch immer. Das manifestiert sich ja auch bei jeder Person anders. Und der Trick dabei ist, erstmal muss man natürlich wissen, so, okay, was macht mich zum Beispiel wütend? Also was sind denn zum Beispiel meine Werte? Oder was macht mir zum Beispiel Angst? Wo ich ja auch schon mehrmals gesagt habe, man muss lernen, welche Trigger man hat, beziehungsweise welche Muster man aus der Kindheit noch hat, dass bestimmte Worte oder ein bestimmtes Verhalten, vielleicht auch eine Mimik oder Gestik von anderen Personen, dass die einen so reizt und an traumatische Erfahrungen so weit erinnert, aber dass das halt nicht mehr so offensichtlich ist. Ja? Also, dass wir dieses Angstgefühl dann bekommen und wir können das aber nicht direkt zuordnen. Ne? Wie ich schon mal sagte, wenn mir oft früher gesagt wurde, dass ich zu schnell spreche oder warum ich so schnell spreche oder ob ich nervös bin oder, dann war das lange Zeit für mich ganz schlimm für meine Ablehnungs- und Kritikdysphorie, weil ich mich da, abgelehnt und kritisiert gefühlt habe. Und jetzt weiß ich aber, und deswegen passend zu der heutigen Folge, wir brauchen einfach Worte, um uns unser Erleben zu beschreiben und dass wir aber auch wissen, okay, ich bin nicht alleine damit. Also wie gesagt, Alexithymie, die Gefühlsblindheit, ist einfach nur ein Persönlichkeitsmerkmal. Das kann in gewisser Weise auch anerzogen sein. Ja, und man kann das aber trotzdem im Erwachsenenalter wieder lernen. Also einmal auf der kognitiven Ebene. Ich habe da auch schon mal vor Jahren eine Liste erstellt. Einmal mit diesen Grundemotionen. Ja, also Ekel, Trauer, Wut, Angst, Scham, Überraschung und so weiter. Und dann halt mit so Beispielsätzen. Und ein Klient von mir, der meinte, ja, das ist super toll, weil so kann ich das viel besser lernen. Und hab die auch immer mit dabei. Und wenn ich irgendwie was spüre, was mich halt irgendwie nervt oder dass ich weiß, okay, es könnte jetzt eine Emotion sein, dann schaue ich da rein und das hilft mir unglaublich, mich selber auch nochmal kennenzulernen, meine Muster kennenzulernen und darin halt Stück für Stück zu arbeiten und zu trainieren. Aber gehen wir doch mal weiter zu Punkt 3, der auditiven Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung. Da dachte ich früher auch immer, ich bin einfach verrückt oder mit mir stimmt was nicht und so. Aber jetzt, wo ich mich halt einfach so intensiv mit ADHS und Autismus beschäftigt habe, weiß ich, woher das kommt, wann das kommt und warum das kommt. Erstmal, was ist denn das? anders. Diese auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung ist halt einfach ein neurologisches Phänomen, wenn beispielsweise ja im Gehirn das nicht so ganz mit der Informationsweiterleitung und Verarbeitung funktioniert. Das hat halt nichts mit dem Hörorgan an sich zu tun, sondern wie gesagt neurologisch mit der Weiterleitung. Und bei mir hat sich das dann immer so manifestiert, dass ich beispielsweise, wenn irgendjemand mich angesprochen hat oder mich irgendwas gefragt hat, dann brauchte mein Gehirn so 1-2 Sekunden, bis das wirklich ankam. Das Ding ist aber, durch in gewisser Weise diese Impulsivität bei ADHS, habe ich dann geantwortet mit hä oder was oder wie bitte. Dann fängt die Person an, sich zu wiederholen und in diesen 1-2 Sekunden ist es ja in meinem Kopf angekommen, was die Person wollte. Also habe ich angefangen, auch wieder impulsiv zu antworten. Und natürlich, wenn das wieder und wieder und wieder passiert, dann nervt das Leute. Weiß ich. Kann ich auch total verstehen. Ja, und ich sage dann halt auch immer, um das ein bisschen besser und metaphorisch zu beschreiben, so mein Gehirn laggt, also wie beim Computerspiel, wenn irgendwas zum Beispiel mit der Grafikkarte oder mit dem Soundmodul oder vielleicht auch mit der Internetverbindung nicht funktioniert, dass das halt manchmal hängt. Und so ist das mit meinem Gehirn. Das kann zum Beispiel halt vorkommen, wenn man halt wirklich extrem gestresst ist, sehr überfordert, wenn vielleicht halt auch so, ne, so dieses Dopamindefizit vorherrscht. Also ich habe das auch schon in den letzten Jahren mir intensiv dann an mir beobachtet, also wie ist so meine Tagesform und wann passiert denn sowas? Ein anderer Punkt ist, dass nicht nur dieses Lagging vorkommt, sondern dass ich direkt vor jemanden stehe und es sind aber so viele Reize um mich drumherum, sei es jetzt halt auf der Straße oder es kann auch sein, dass irgendwie Fernseher läuft oder Handy oder irgendwas und dann kann, weil wir ja diese ne, Reizfilterstörung haben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise im Konzept der Hochsensibilität wird ja gesagt, ja, wir haben so durchlässige Filter. Ja, aber es ist einfach ein anderes Framing. Ob man jetzt sagt, so ja, ich habe sehr, sehr durchlässige Filter und dann kann ich nicht richtig filtern und dann kommt diese, jene Herausforderung. Aber das ist alles ganz normal. Oder ob man sagt, ich habe eine Reizfilterstörung und ich habe Probleme damit, Reize oder mein Gehirn kann das nicht so richtig differenzieren. Weil manche Leute, das war für mich auch ein total wildes Konzept, dass es das natürlich oder tatsächlich anscheinend gibt, dass Menschen irgendwo hingehen können und die können die Hintergrundgeräusche ausblenden. Da dachte ich mir so, wie geht das? Also wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr geht in ein Restaurant oder Café und es ist komplett voll und ihr setzt euch an den Tisch und man hört halt alles. Man hört die Leute miteinander reden, man hört das Geklimper von den Tassen auf dem Porzellan, man hört das Geklimper von Gabel, Löffel auf dem Porzellan, sonst irgendwelche anderen Geräusche, ja, wie die Tische oder Stühle hin und her geschoben wird. Und dann muss man sich noch auf ein Gespräch vor einem konzentrieren? No way. Also am besten ist das auch in der Serie Heartbreak High gezeigt. Also kann ich auch euch mega empfehlen. Super, super tolle Serie. Vor allem, weil da auch Autismus bei Mädchen unglaublich gut dargestellt wird. Und die autistische Person, die Quinny spielt, die ist auch selber Autistin. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie spät diagnostiziert war, aber es wird einfach so toll dargestellt. Vor allem das mit dieser Reizüberflutung auch im Restaurant, weil sie hat ein Date und man hört das halt und sieht das sehr, sehr gut. Also wie halt alles im Hintergrund klappert und dass sie halt ihrem Date gar nicht mehr zuhören kann, weil sie einfach komplett überreizt ist. Das Ding ist aber, dass sie versucht zu maskieren und dass, wie gesagt, diese Reize wegzudrücken und zu ignorieren und sich extrem auf das Gespräch zu konzentrieren, geht aber nicht. Und irgendwann hat sie auch, ich weiß nicht, ob es da schon so in die Richtung dann Meltdown geht, aber dann outet sie sich halt vor ihr und für ihrem Date und sagt so, ja, ich bin halt autistisch. Und ihr Date mal meint so, ja, sorry, hä? Und wie? Und das wusste ich gar nicht und so. Und sie so, ja, ich bin halt sehr gut im Maskieren. Ne? Und man kann einfach von außen als, ja, wie normaler Mensch gesehen und interpretiert werden. Und dieser innere Struggle, den wir halt haben, natürlich ist der den meisten gar nicht sichtbar. Ja, und was halt noch so ein Phänomen bei dieser auditiven Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung ist, dass auch wenn jemand vor mir steht und das halt manchmal irgendwie kickt, also ich kann das ja nicht auch vorher wissen, wann das irgendwie mal passiert, kann das sein, dass, ja, dass ich vor dem Menschen stehe und dann kommt nur so blablabla. Und ich denke mir so, hä, was? Und ich denke mir so, das kann doch nicht wahr sein. Also bin ich verrückt? So, und dann muss ich 2, 3, 4 Mal sagen, so, kannst du das nochmal wiederholen? Und dann je nachdem, manchmal ist es halt nicht, dass mein Gehirn das besser verarbeitet, verarbeitet, wenn noch langsamer gesprochen wird, sondern mein hyperaktives Gehirn benötigt das dann halt viel schneller, damit ich das dann halt besser verarbeiten kann. Und das ist halt auch so eine Diskrepanz, beziehungsweise das ist so eine Fehlannahme. Ne? Also wenn mich jemand nicht versteht, dann rede ich langsamer. Nee, manchmal braucht das ADHS-Gehirn das halt zum Beispiel schneller. Ne? Deswegen ist es beispielsweise auch so, dass viele von uns, sei es jetzt Podcast oder Sprachnachrichten oder Videos und so weiter, in fast doppelter Geschwindigkeit anhören. Als nächstes möchte ich von einem Phänomen erzählen, was ich Dop-Drop-Phänomen genannt hatte. Was ist das? Also das, was ich als Dop-Drop-Phänomen betitle, beschreibt den ADHS-typischen Einbruch der Motivation in den letzten 10-20% einer Aufgabe, als wäre das Dopamin plötzlich weg. Das führt dazu, dass wir kurz vor der Ziellinie abbrechen oder stark den Fokus verlieren. Weil ich habe dann auch mal gedacht, so was, das kann doch nicht wahr sein, dass ich immer wirklich bei den letzten Schritten irgendeiner Aufgabe oder von irgendeinem Projekt, da ist es einfach so schwer, mich zu motivieren, beziehungsweise halt da in die Umsetzung zu kommen oder das halt einfach abzuschließen, weil ich mir denke so, ach, na eigentlich muss ich bloß noch das, das und das. Aber es fühlt sich wirklich an, als müsste ich den Mount Everest erklimmen, so rum. Und es ist halt einfach so, so anstrengend. Und ich dachte mir so, ja, das braucht auf jeden Fall einen Namen, damit wir erstmal unser Erleben, wie gesagt, kommunizieren können. Ne, zum Beispiel sagen so, ey, boah, das Dop-Drop-Phänomen, das kickt wieder. Und wie kann ich jetzt denn damit umgehen? Also wenn es jetzt zum Beispiel wirklich was Wichtiges ist, ne? Besonders halt so im Job, wenn man da so die letzten 10-20% einer Aufgabe erledigen muss, ja, und man ist halt selbst oder allein zuständig für eine Aufgabe, dann kann man das ja auch nicht outsourcen. Dann kann man ja nicht schnell so einer Kollegin oder so sagen, so, ja, kannst du das mal für mich beenden? Weil das funktioniert ja halt auch gar nicht, weil man vielleicht die Person gar nicht die Hintergrundinformationen hat und so. Aber das zeigt sich halt auch in unserem Alltag. Was sind denn so typische Beispiele? Also einmal, dass wir Bücher, Bastelprojekte oder zum Beispiel halt auch Spiele, also wie Computerspiele oder so, nicht beenden. Dann, dass wir, wie gesagt, Projekte bis zu 90% umsetzen und dann liegen lassen. Dann gibt es aber halt auch ganz viele Situationen, was auch beispielsweise weit verbreitet ist, so in der ADHS-Aufklärung beziehungsweise oft aus dem pathologischen Bereich, dass wir halt Schule, Studium oder Ausbildung kurz vor Ende abbrechen und dass wir halt die gestellten Aufgaben im Endspurt nur halbherzig abschließen. Ja, das ist natürlich ziemlich blöd, denn was hat es dann für Folgen? Im Privaten ist es natürlich dieser Frust und diese Scham und dieses Gefühl, kaputt zu sein. Dann im Beruf oder Studium bekommen wir Kritik, aber das kann halt auch dazu führen, dass unsere Karriere gehemmt wird oder dass wir beispielsweise einen häufigen Jobwechsel auch durchleben. Und natürlich im Umfeld, sei es jetzt Familie oder Freundschaft, da kommt natürlich Unverständnis und diese Vorwürfe, dass wir Dinge nicht durchziehen können. Das ist zum Beispiel halt auch so ein Ding, was im Konzept der Scanner-Persönlichkeit ganz, ganz oft beschrieben wurde von der Barbara Scheer. Ne, sie hat ja geschrieben so, ja, Menschen, die eine Scanner-Persönlichkeit sind, die werden als sprunghaft betrachtet und die schließen halt manchmal Sachen nicht ab. Und dann hatte sie ja auch mehrere verschiedene Untertypen von Scanner-Persönlichkeiten einfach mal so geprägt. Und darunter waren halt zum Beispiel auch die Typen, die etwas anfangen und dann irgendwann, wenn man genügend darüber weiß und genügend Informationen gesammelt hat oder gelernt hat oder so, dann wird es halt, ja, liegen gelassen. Ja, oder so abandoned. An was liegt denn das nun aber? Also, ADHS-Gehirne sind neugierig, wissbegierig und lieben Neues. Der Reiz und die Dopaminzufuhr sind im Endstadium einer Aufgabe oft zu niedrig. Wer die Freiheit hat, öfter zu wechseln, liebt dies als Scanner-Persönlichkeit positiv aus. Fehlen diese Möglichkeiten, besonders aufgrund der finanziellen Mittel, verstärken sich Druck und Scham. Also das ist wie, keine Ahnung, man kann 15.000 verschiedene Hobbys sich holen oder man holt sich halt auch Equipment, weil man sich denkt so, oh ja, ich werde jetzt Inlineskates fahren, ich werde jetzt richtig gesund oder oh, ich habe halt Bock irgendwie Snowboarden zu lernen oder. Ne? Oder generell irgendwie auch Materialien für ein Hobby und so weiter. Und wenn man das dann aber eine Weile gemacht hat und das können wirklich halt nur vielleicht ein paar Wochen sein, dann ist so dieses Phänomen für das ADHS-Gehirn, ah, okay, es ist schon genügend bekannt, es wird langweilig und sobald es langweilig wird und zu einer Routine, bringt unser Gehirn ab. So, das ist halt einfach so ein Ding unseres Betriebssystems, kann man jetzt gut finden, kann man jetzt schlecht finden, finden. Ganz oft ist es ja halt einfach so, dass wir dann nach neuen Reizen suchen. Und deswegen gibt es ja halt dann zum Beispiel auch so solche Sachen, wie dass durch unsere Impulsivität oder durch diesen Antrieb und Reiz des Neuen, dass wir wirklich auch neue Dinge entdecken. Aber wie gesagt, zum Abschluss, du brauchst dich da nicht irgendwie krank oder gestört oder wie ein Alien fühlen. So funktioniert einfach das ADHS-Gehirn und man kann dann halt auch damit abschließen, so schon alleine emotional oder sich dann sagen, okay, es gibt dieses Phänomen, ich hadere damit oder ich habe da Probleme mit. Wie kann ich denn jetzt wirklich die letzten 10 oder 20% dann abschließen? Also kann mir irgendjemand helfen? Gibt es vielleicht Buddy-Doubling? Gibt es irgendwelche anderen Strategien, die mir helfen, das dann abzuschließen? Und so können wir einfach sehr gut damit umgehen dann. Dann haben wir den Wartemodus. Da habe ich tatsächlich auch schon mal festgestellt, dass irgendeine Creatorin, die sich auf Hochsensibilität spezialisiert hat, dieses Phänomen benannt hat als für Hochsensibilität. Und ich dachte mir so, nein, das ist falsch. Du bist höchstwahrscheinlich eine Person mit der hypoaktiven Ausprägung von ADHS. Aber, weil es wie gesagt so stigmatisiert ist in unserer Gesellschaft und so weiter und sich mit dem Konzept von Hochsensibilität einfach sehr, sehr gut und viel Geld verdienen lässt, nimmst du jetzt dieses Phänomen, was schon so viel in der ADHS-Community benannt wird und sagst vielleicht selber nicht, dass es halt ein ADHS-Ding ist und erklärst, ja, das ist der Hochsensibilitätswartemodus. Nein, das ist falsch, denn der Wartemodus entsteht aufgrund unserer Überraschung ADHS-Exekutivdysfunktion. Denn da kickt noch so ein anderes Ding und zwar die Zeitblindheit, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Und zwar, wenn wir beispielsweise einen Termin um 15 Uhr haben, dann kann das sein, dass wir in so einem Freeze-Modus bzw. Wartemodus sind, denn wir können halt die Zeit nicht abschätzen. Beziehungsweise, wenn wir uns jetzt überlegen, okay, 15 Uhr ist der Termin, ich brauche noch so und so viel Zeit, um dahin zu kommen und mich fertig zu machen und. Und es ist jetzt halt ineffektiv, irgendwas anderes zu starten, weil wir haben ja ganz oft vielleicht so eine Situation schon gehabt, dass wir irgendwas anfangen, aber dann verlieren wir uns, wie gesagt, entweder im Hyperfokus, also das kann dann auch zum Beispiel so eine Angst sein, dass wir plötzlich in den Hyperfokus kommen, alles um uns herum ausblenden und dann plötzlich diesen wichtigen Termin vergessen. Das ist blöd. Oder weil wir zum Beispiel denken, nee, ich brauche jetzt diese Aufgabe gar nicht anfangen, weil das ist viel zu wenig Zeit und ich glaube, also man hat dann so im Gefühl, nee, das muss ja ganz, ganz oder viel, viel länger dauern. Und deswegen sind wir dann halt so eingefroren und sind halt nur im Wartemodus, bis wir dann halt endlich losgehen können. So, jetzt haben wir also schon die ersten 5 Phänomene durchgesprochen. Die Ablehnungs- und Kritikdysphorie, Alexithymie, die auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung, das Dot-Drop-Phänomen und den Wartemodus. So, und jetzt dachte ich mir, ja, okay, dann gehe ich halt weiter und das habe ich auch gemacht und habe jetzt im Nachhinein mit festgestellt, ja, das ist jetzt fast eine Stunde und ich glaube, ihr werdet das dann nicht anhören und das wäre super schade. Deswegen teile ich jetzt hier diese Folgen und es gibt einen Teil 1 und Teil 2. Und der zweite Teil dann mit dem Wrong Planet Syndrom, dem Uncanny Valley, der Hyperempathie und dem Zoning Out Modus, den gibt es dann im Teil 2. Also wisst ihr, was dann kommt. Vielen Dank also an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören. Und ich habe noch was Kleines für dich. Und zwar habe ich bald, wenn du dich nämlich hier schon mit diesen Begriffen identifizieren konntest, ein neues Programm, ein Einstiegsprogramm. Und zwar, wie der Podcast auch gleichnamig, den Neurodivergenznavigator. Das ist ein Selbstevaluierungsprogramm mit Videos und einem entsprechenden Workbook. Und da gehen wir auf alle 4 angeborenen Neurodivergenzen ein. Also ADHS, Hochsensibilität, Hochbegabung und Autismus. Also AH. Und wenn du dir jetzt sagst, ja, richtig cool, das klingt mega interessant. Ich glaube, das bräuchte ich mal zu einer umfassenden Selbstevaluierung. Dann schreib dich doch gerne auf die Anwärterliste, denn für alle Anwärterinnen habe ich nämlich ein paar Boni mit im Gepäck. Also einmal den früheren Zugang und es gibt den Boarding Pass zu dem Special Preis. Also schreib dich ein, der Link ist in der Beschreibung und ansonsten kannst du mir natürlich gerne auch dein Feedback schreiben zu diesen 5 Phänomenen, die du heute gehört hast. Also bis bald. Das war der Neurodivergenznavigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social Media Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kathi.